Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Den Predigttext haben wir gerade als Schriftlesung gehört. Eine Geschichte von einem Schriftgelehrten, der Jesus prüfen will. Diese Geschichte wird sowohl im Matthäusevangelium als auch im Lukas- und Markus-Evangelium erzählt, immer mit ein bisschen Variationen dazu. Im Lukas-Evangelium, anders als im Matthäus-Evangelium, wo dieser Schriftgelehrte nach dem höchsten Gebot fragt, ist es im Lukas-Evangelium so, dass der Schriftgelehrte Jesus fragt, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Vielleicht eine ganz andere Frage. Die Frage nach dem höchsten Gebot oder die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Ich denke, es ist eine sinnvolle Ergänzung und oft ist es ja so, dass in den Evangelien wir eine Kurzfassung von dem haben, was Jesus getan oder geredet hat. Denn die Frage, wie bekomme ich das ewige Leben, was muss ich tun, das ewige Leben zu bekommen, hängt mit der Frage nach dem höchsten Gebot zusammen. Und so hat es Jesus verstanden. Es geht um den Willen Gottes für das eigene Leben. Die Gebote haben bei uns die Assoziation, jedenfalls bei mir sehr stark, die Straßenverkehrsordnung. Gebote und Verbote, die uns einschränken. Natürlich sind sie gut, es wäre absolutes Chaos, wenn man sie abschaffen würde. Aber sie drücken nicht den höchsten Willen des Gesetzgebers für unser Leben aus. Das tun die Gebote Gottes aber sehr wohl. Er hatte sich überlegt, welche Gebote er den Menschen geben soll, gerade durch Mose. Und die Frage ist berechtigt, welche dieser vielen Gebote ist jetzt das Wichtigste von Gott? Was will er für mein Leben? Warum hat er mich geschaffen? Jesus, du kennst dich doch aus oder behauptest zumindest, dass du mit dem Gott sehr verbunden bist. Sag uns, was ist wichtig? Gott will, dass wir ewiges Leben haben. Gott will, dass du das ewige Leben hast. Und welches Gebot drückt das aus? Wie antwortet Jesus diesem Schriftgelehrten? Wie fasst Jesus den Willen seines Vaters zusammen? Halten wir fest, dass keiner Gott so gut kannte wie Jesus. Er hat einen besonderen Draht zu ihm. Der Vater hat ihn gesandt. Er kam von Gott und sagte, der Vater und ich, wir sind eins. Und ich rede das, was der Vater mir aufgetragen hat. Ich rede nicht aus mir selbst, sagt er im Johannesevangelium. Also, wie antwortet Jesus jetzt auf die Frage, was ist der Wille Gottes für unser Leben? Und die Antwort, die Jesus gibt, zeigt ein Stück weit oder ein sehr großes Stück weit das Herz Gottes, sein Denken, sein Wünschen, sein Willen. Wir sind also hier am Zentrum dessen, was Gott sich gedacht hat, als er den Menschen geschaffen hat. Und Jesus zitiert hier aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und dann fährt er fort und sagt, dies ist das höchste und größte Gebot, das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir werden uns heute auf diesen ersten Teil konzentrieren und im nächsten Gottesdienst auf den zweiten Teil. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. So heißt es im Neuen Testament. Im Alten Testament gibt es eine kleine Abweichung im Hebräischen. Da heißt es mit all deiner Kraft. Also statt mit ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft. Als evangelischer Theologe hätte ich diese Frage an den Schriftgelehrten anders beantwortet. Die Antwort, die Jesus gab, muss ich auch gestehen, ich habe es auch schon mal gesagt, hat mich lange Zeit geärgert. Denn wir haben es ein wenig anders gelernt. Weil die Theologie der Reformation diese vier Soli sagt, Sie kennen die vielleicht, Sola Gratia, Sola Scriptura, Sola Fidei, Solus Christus, also allein die Gnade, allein die Schrift, allein der Glaube, allein Christus. Das war so die reformatorische Theologie auf den Punkt gebracht. Haben Sie da irgendwas von der Liebe gehört? Ich nicht. Weder im Studium, noch in den Büchern, in der Literatur. Die Liebe kommt nicht vor. Sie kommt nicht vor. In der Ethik vielleicht, aber nicht, wenn es um die Theologie, um die Dogmatik geht. Hat man die Liebe vergessen? Man hat sie nicht vergessen, man hat sie schlichtweg ersetzt. Aus dem, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben, hat man stillschweigend gemacht, du sollst an Gott glauben von ganzem Herzen. Und so hat man es dann weiter durchbuchstabiert. Die Liebe zu Gott, sagte man, zeigt sich im Nächsten. Wenn du Gott liebst, dann liebe deinen Nächsten. Denn Gott kann man nicht lieben, so wurde gesagt. Schade, sehr schade, jammerschade. Ich finde es nicht gut. Wir haben hier eine Tradition, die leider ein falsches Gleis befahren hat. Die Reformatoren hatten nämlich einen sehr einseitigen Begriff von Liebe gehabt. Natürlich kann ich Gott nicht lieben, wie ich meine Frau liebe. Und darin ist ein bisschen unsere deutsche Sprache schuld. Es geht hier nicht um die Gefühlswelt. Im Griechischen gibt es drei Begriffe vom Begriff Liebe. Hier steht Agape. Es steht nicht Eros, es steht nicht Philia. Diejenigen unter uns, die Ehre nicht hatten, Altgriechisch lernen zu müssen, sei hier Folgendes erklärt. Eros ist die geschlechtliche Liebe, wir kennen das aus dem Fremdwort Erotik. Philia, der andere Begriff für Liebe, meint die freundschaftliche Liebe. Sie kennen den Philosophen? Das ist der Freund der Weisheit. Sophia ist die Weisheit und Philo, da steckt das Phileo, das Lieben drin, ist also der Freund der Weisheit. Philadelphia, der Käse oder die Stadt, das ist also die Bruderliebe. Die Philharmonie ist die Liebe zur Harmonie. Überall, wo Sie ein Phil oder ein Philo drin finden, das ist also die Liebe. Wenn Sie Philippus heißen, Philipp, dann ist es der Pferdeliebhaber und so weiter. Das ist also die Philia, aber hier steht Agape. Und Agape ist im Griechischen die selbstlose Liebe, im Neuen Testament gebraucht für die Liebe Gottes. Was also in der deutschen Sprache alles eins ist, kann der Grieche sehr wohl unterscheiden. Also, wenn jemand sagt, ich liebe dich, dann könnte man sagen, könntest du das bitte mal griechisch ausdrücken? Und spannend wird es dann, wenn es die Agape ist. Es geht also hier nicht um Eros, nicht um Philia, es geht um die selbstlose Liebe, um die Agape. Und das ist etwas anderes als Gott lieben, ich liebe dich so und umarme dich so. Und das hätte auch die Reformatoren stutzig machen müssen. Denn in 1. Korinther 13, Vers 13, viele haben das als Taufspruch, als Hochzeitsspruch oder als Konfirmandenspruch. Manche haben es sogar um den Hals hängen. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Das mit dem Herz, mit dem Anker, da war noch was. Irgendwas war da noch. Kreuz, genau. Das war, glaube ich, noch da. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und dann sagt Paulus aber, die Liebe ist die größte unter ihnen. Er sagt nicht, alle drei sind gleich. Und was mich geärgert hat, war, dass er nicht gesagt hat, der Glaube ist das Größte. Haben wir nicht in der Reformation gelernt, der Glaube, darauf kommt es an. Hier sagt der Apostel Paulus, der Hauptlehrer der Reformatoren, die Liebe ist das Größte. Er stellt die Liebe über den Glauben. Das muss man mal als evangelischer Theologe verkraften. Auch hätte die Reformatoren stutzig machen müssen, dass in Johannes 21, in den folgenden 15 Versen, auf 15 noch weiteren Versen, Jesus den Petrus fragt, hast du mich lieb? Wissen Sie, wie oft er ihn das gefragt hat? Warum dreimal? Weil er ihn dreimal verleugnet hat. Klar. Jetzt fragt er nach der Auferstehung nochmal, hast du mich lieb? Er fragt ihn nicht, glaubst du an mich? Das hätte ich jetzt wieder erwartet. Wieder tut er das nicht. Er fragt ihn, hast du mich lieb? Und es lohnt sich, diese Stelle etwas genauer anzugucken, denn ich habe jetzt mal geguckt, welcher Begriff von Liebe kommt da in dem Text drin vor? Also es heißt, als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Johannes Sohn, liebst du mich, Agape, Agapas, liebst du mich mehr als diese? Petrus spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich mag, Phileo, nicht Agape. Ich mag dich, spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Dann spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich wieder, Agape, Agapas, liebst du mich? Und Petrus antwortet ihm und sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich mag. Der geht nicht drauf ein. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Und er setzt zum dritten Mal an. Spricht er zum dritten Mal zu Simon, Simon, Sohn des Johannes. Jetzt wird es spannend. Magst du mich? Jetzt kommt Jesus, Phileo, Phileis me, magst du mich? Er begibt sich jetzt also zu Petrus runter. Wenn du mich schon nicht liebst, magst du mich dann wenigstens? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagt, magst du mich? Und spricht zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich mag. Er bringt es nicht fertig zu sagen, dass ich dich liebe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Jesus fragt ihn nach der selbstlosen Liebe, nach diesem höchsten Gebot. Liebst du Gott von ganzem Herzen? Und du weißt, ich bin der Sohn Gottes. Liebst du mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft? Und Petrus antwortet, ja, ich mag dich. Ich glaube, Petrus war nicht mehr in der Lage nach dieser Verleumdung, die er getan hat. Das hat ihn alles sehr aufgewühlt. Aber Jesus hat an seiner Liebe zu Petrus festgehalten. Jesus ist treu geblieben, er liebt ihn immer noch. Agape. Jesus bietet hier mehr an als nur Freundschaft. Freundschaft ist gut. Freundschaft ist nicht schlecht. Freundschaft ist wichtig. Freundschaft mit Gott ist okay. Aber noch nicht ganz. Freundschaft ist noch nicht Agape. Da sind wir auf der Ebene der Philia. Gott möchte, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Und das ist mehr nur, dass Gott ein guter Freund ist. Gottes Wille für unser Leben ist, dass wir ihn hundertprozentig lieben. Wenn unser Herz geteilt ist, dann ist es nicht ganz bei Gott. Gott kann nicht irgendwo nur eine Nebenrolle in unserem Leben spielen. Er sagt von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Und dieses Ganz fällt ja auf, dieses Hundertprozentige fällt auf. Das ist nicht nur Poesie, das ist Absicht. Er sagt, ich möchte nicht nur ganz oben stehen, sondern ich möchte, dass du mich ganz liebst. Und Gott ist es wert, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Ich habe bereits gesagt, dass ich mich über die Antwort geärgert habe, die hier Jesus dem Schriftgelehrten gibt. Ich hätte gern geantwortet, glaube an Jesus von ganzem Herzen. Das hätte so richtig reingepasst in dem, was ich glaubte. Und wahrscheinlich ist es auch nicht so ganz falsch, dass wir an Jesus glauben sollen. Es trifft aber noch immer nicht ganz das Zentrum unserer Gottesbeziehung. An ihn zu glauben, ist noch nicht ganz, ihn zu lieben. Paulus sagt ja, die Liebe ist größer als der Glaube. Es ist zu wenig für uns, wenn wir wüssten, dass Gott nur an uns glaubt. Wer von uns wäre damit zufrieden? Gott glaubt an dich. Lieben tut er dich aber nicht. Das wäre uns nicht so recht. Ich bin dankbar, dass Gott uns hundertprozentig liebt und nicht nur an uns glaubt. Und umgekehrt gilt es auch, dass wir ihn hundertprozentig lieben und nicht nur an ihn glauben. Kein Mensch kann Gott lieben, ohne an ihn zu glauben. Ich wiederhole den Satz. Kein Mensch kann Gott lieben, ohne an ihn zu glauben. Aber viele glauben an Gott, ohne ihn zu lieben. Ich will das deutlich machen. Vor einiger Zeit sagte mir ein Mann Folgendes. Das mit Gott kann ich noch nachvollziehen, so abstrakt. Aber dass Christen an einen persönlichen Gott glauben, zu ihm beten, das leuchtet mir nicht ein. Und liebe Gemeinde, ich bin davon überzeugt, dass es vielen so geht. Ein abstrakter Gott, klar, den kann es geben. Ein christlicher Gott, der abstrakt ist, ja gut, der passt gut in mein System. Aber ein persönlicher Gott, nein, das kann ich nicht glauben. Und wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen einem abstrakten und einem persönlichen Gott? Es ist die Liebe. Einen abstrakten Gott kann ich nicht lieben. Und darin wird deutlich, ob ich ein bestimmtes Bild von Gott habe, das nur abstrakt ist. Oder glaube ich an den Gott, der uns im Neuen Testament, auch im Alten Testament so begegnet, als ein persönlicher Gott. Ihm ist es wichtig bei Mose, dass er einen Namen hat, dass er angeredet wird. Leider haben wir diesen Namen aus verschiedenen Gründen eben weggelassen und nennen ihn nicht mehr bei Namen. Aber Gott möchte nicht abstrakt sein, er möchte konkret sein, er möchte persönlich sein, dass wir ihn lieben und auch ihn anrufen, mit ihm reden. Wenn wir Gott nicht lieben, dann haben wir Probleme auch mit dem ewigen Leben. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Liebe Gott von ganzem Herzen, sagt Jesus. Wenn wir nicht lieben, ist das schwierig mit dem ewigen Leben. Deshalb haben wir als ersten Leitsatz für unsere Gemeinde formuliert, Gott von ganzem Herzen lieben. Sie haben hoffentlich am Eingang diese Leitsätze auch ausgeteilt bekommen. Dieser Wille Gottes gilt für unser Leben, für jeden Einzelnen, aber auch für unsere Gemeinde. Es gilt für die Gemeinschaft der Glaubenden und die Gemeinschaft der Getauften. Wir glauben an einen persönlichen Gott, nicht an einen abstrakten Gott. Wir glauben an einen persönlichen Gott, der uns in Jesus Christus, seinem Sohn, begegnet ist. Und ihn wollen wir lieben von ganzem Herzen, ihn ehren, ihn anbeten, ihm unsere Lieder singen, in seinem Namen im Gottesdienst zusammenkommen. Und das ist auch der Grund, weswegen uns Gott geschaffen hat, dass wir ihn lieben. Einer der wichtigen Punkte, weswegen Gott gesagt hat, ich möchte, dass du existierst. Das ist ein Lebenssinn, Gott zu lieben. Die Freundschaft mit Jesus ist uns wichtig. Und wir wollen lernen, ihn zu lieben. Und diese Liebe können wir ausdrücken durch Anbetung, Lobgesang, Dank und anderen Ritualen. So heißt es in der Erklärung, in dem Faltblatt zu dem ersten Leitsatz. Und weiter heißt es dort, unser Ziel für unsere Gemeinschaft heißt, dass sich jedes Gemeindeglied mit dem Inhalt des Gebotes identifizieren soll. Dass wir sagen, jawohl, ich möchte in dieser Gemeinschaft Gott lieben von ganzem Herzen. Und das möchte Jesus von uns, von seiner Gemeinde. Das möchte er von dir, von mir, von uns allen. Und deswegen haben wir das als ersten Leitsatz festgehalten. Die spannende Frage ist nun, was heißt das konkret? Das ist ja sehr abstrakt. Welche Ziele lassen sich davon ableiten? Der Ort, an dem dies ganz besonders deutlich wird, sichtbar wird, ist der Gottesdienst. Nicht nur, aber besonders. Ein wichtiges Ziel, das sich aus diesem Leitsatz ergibt, muss deswegen sein, dass wir unsere Gottesdienste in Liebe zu Gott, in Liebe zu Jesus Christus gestalten und feiern. Es ist uns wichtig, dass das auch in der Gemeinschaft, im Gottesdienst zum Ausdruck kommt. Die Gottesdienste sind uns wertvoll, weil Gott uns wertvoll ist. Ziel soll sein, der Gottesdienst als ein Ort zu verstehen, zu begreifen und zu feiern, wo wir ihn anbeten und preisen, weil wir ihn lieben. Das ist nicht eine Sache, wo das Gefühl im Vordergrund stehen muss. Das kann mit hinterherkommen, das ist auch nicht schlecht. Wir suchen aber nicht das Gefühl, wir suchen Gott zu lieben und ihn zu ehren. Wir wollen in unseren Gottesdiensten immer wieder uns gegenseitig ermutigen, an dieser Liebe festzuhalten, denn im Alltag wird sie zugeschüttet. Wir können aber Jesus nicht lieben, wenn wir gleichzeitig unseren Bruder und unsere Schwester in der Kirchenbank ignorieren. Das geht nicht. Und deswegen finde ich es schön und auch in unserer Gemeinde eine schöne Tradition, dass wir uns gegenseitig zu Beginn auch begrüßen, einander wahrnehmen. Es ist ein Stück der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Es ist schön, wenn wir anschließend beim Tässchen Kaffee oder beim Tee die Gemeinschaft mit anderen fortsetzen, nicht nur mit denen, die wir kennen. Es ist schön, wenn wir im Gottesdienst gemeinsam beten und singen, wenn wir unsere Gebetsanliegen gemeinsam vor Gott bringen. Es ist schön, wenn wir den dreieinigen Gott ehren und ihm Loblieder singen, ihm unsere Liebe in Anbetungslieder anstimmen. Es ist schön, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern und die Vergebung Christi für uns empfangen und einander vergeben. Es ist schön, wenn ein neuer Christ unsere Mitte findet, wenn er zum Glauben findet, zur Liebe von Jesus Christus und darin wachsen möchte. Wir wollen versuchen, den Traum von Jesus bei uns umzusetzen, immer wieder neu. Und dieser Traum beginnt mit der Liebe zu uns, zu seiner Gemeinde und untereinander. Amen.